ARD. ARD.
Alles moet different. Alles moet anders. Hoe anders?
Das hat Bauer Joost gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es zu viel Wandel in den Niederlanden und dass zu viel auf einmal passiert und dass alles umgeschmissen wird. Was passiert da gerade in unserem Nachbarland? Also es geht jetzt nicht nur um Landwirtschaft, sondern auch um Themen wie Migration verändern das Land. Und eben, was passiert da in den Niederlanden? Das wollen wir in dieser Folge klären. Uns gibt es dieses Mal auch als Videopodcast, also schaut da gerne mal rein. Ansonsten findet ihr uns auch in der ARD Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. So, jetzt sitze ich hier im schönen WDR-Podcast-Studio und neben mir gegenüber sitzt Tobias Reckmann. Hi.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du bist Korrespondent in Brüssel und hast ja auch eine Doku gedreht, also eine Dokumentation, genau. Warst viel in den Niederlanden unterwegs. Die Doku heißt Niederlande ungefiltert. Wer seid ihr wirklich?
Genau.
Was hat dich da überrascht?
Eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Also zum einen, wie zerrissen tatsächlich dieses Land dann doch ist, obwohl es so klein ist. Gerade mal 18 Millionen Menschen leben ja dort. Und dann auch tatsächlich, dass die Menschen dort lange nicht so liberal sind, wie wir das in Deutschland oft wahrnehmen. Das ist so nach wie vor mein sehr, sehr starker Eindruck. Es gibt einfach dieses Image in Deutschland. Die Niederlande, das sind eben dieses weltoffene Land, liberal, progressiv. Ja, die haben eine liberale Drogenpolitik, die waren beim Thema Sterbehilfe sehr weit vorne, die Ehe für alle hatten sie sehr früh. Das stimmt auch alles, das ist so, aber es gibt eben auch viele andere gesellschaftliche Bereiche, wo mein Eindruck ist, dass es da doch nochmal ganz anders gelagert ist und dass es dann doch hinter den Kulissen seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten dann doch wirklich angefangen hat zu brodeln. Und das sind, glaube ich, Dinge, die wir, wenn wir so in den Urlaub dahin fahren, schon am Strand liegen und irgendwie am Deich entlang gehen.
Pommes essen.
Pommes essen, ne, ganz wichtig, die man da vielleicht nicht sofort mitbekommt.
Ich war jetzt letztens auch nochmal da und dann ist mir auch aufgefallen, die sind auch so, es gibt so tolle Fahrradwege. Also daran merkt man auch immer, man fährt dann nur kurz über die Grenze und merkt schon, okay, aber da ist auch schon eine ganz andere verkehrspolitische Situation, ja. Zum Beispiel. Ne? Du warst ja dann auch viel in den Niederlanden unterwegs und auch in einem kleinen Ort in der Nähe von Amsterdam. Vielleicht kannst du uns da nochmal so erzählen, was ist das für ein Ort?
Genau, wir haben halt überlegt, wo können wir so eine Reportage ansiedeln? Was könnte ein spannender Ort sein, der auch eine Geschichte zu erzählen hat, der auch für was steht? Und wir sind gelandet in Volendam. Volendam ist in der Tat eine Kleinstadt, ein bisschen nördlich von Amsterdam. Man fährt so 20 Minuten, dann kannst du mit dem Bus sogar hinfahren, direkt vom Amsterdamer Hauptbahnhof. 23.000 Einwohner und Volendam ist wirklich eine Touristenhochburg. Und zwar deswegen, weil das ein Ort ist, die Niederlande wie aus dem Bilderbuch. Das heißt, es ist ganz, ganz pittoresk gelegen am Eiselmeer. Es gibt eine schöne Hafenpromenade. Du hast da diese alten Häuschen stehen mit den Giebeln. Als ich das erste Mal dahin kam, dachte ich, es ist so ein bisschen wie, weißt du, wie im Europapark. Es ist so alles komprimiert und kondensiert und es ist so wirklich das volle Paket Niederlande. Das fanden wir spannend, mal zu schauen, wie die Leute da so ticken. Und der andere Punkt war, dass es tatsächlich auch eine rechte Hochburg ist. Also bei den letzten Parlamentswahlen hat ein Drittel der Menschen im Ort extrem rechts gewählt. Und uns hat eben interessiert, warum haben die das so gemacht?
Und was haben dir da die Menschen erzählt?
Wir haben zum Beispiel einen Menschen getroffen, der auch direkt in dieser Tourismusindustrie arbeitet. Ich meine, der ganze Ort lebt natürlich vom Tourismus. Der Mensch heißt Jaap Schrilder, ist Fischhändler dort und ja, überzeugter Rechtswähler. Und Jaap habe ich kennengelernt als jemanden, der ja, dem Traditionen sehr wichtig sind und traditionelle Werte. Seine Tochter geht auf eine katholische Privatschule und er hat mir dann auch erzählt, wie ja, wie wichtig ihm eben auch die Unterrichtsinhalte sind. Er sagt eben ganz klar, die sollen da lesen lernen, schreiben, rechnen, aber das soll es dann bitte auch sein und nicht irgendwelche queeren Themen. Er hat mir das hier gesagt.
Ich habe nichts für Homos oder Lesbiennes, total nicht. Als hij 18 is, als het kind 18 wordt, dan mag hij de wijde wereld in. En dan kunnen ze later zelf beslissen wat ze willen doen.
Also er sagt eben, er hat nichts gegen, Zitat, Homos oder Lesben. Wenn ein Kind 18 Jahre alt ist, dann darf es alles tun und werden, was es sein möchte. Aber er sagt eben, in der Schule sollen Kinder nicht, Zitat, mit Transgender-Sachen gefüttert werden. Man soll ihnen jetzt nicht irgendwie sagen, ob sie Transgender sind oder nicht sind. Und er sagt, lass die Kinder doch sein, wie sie sind. Das ist so sein Standpunkt. Und wir haben dann nochmal ein bisschen recherchiert. Tatsächlich auf dem Lehrplan steht Respekt gegenüber Minderheiten. Also darüber wird gesprochen. Aber natürlich, logischerweise, werden dort Kinder nicht zu Transpersonen erzogen, was ja sowieso Quatsch ist. Aber es ist eben eine sehr populäre Erzählung so im rechten Milieu und Jaap ist eben jemand, der da dieser Erzählung auch sehr anhängt. Er sagt aber eben auch, dass er mit anderen Eltern versucht, dafür zu sorgen, dass diese Schule eine Privatschule bleibt. Denn dann kann eben diese Schule erstmal bestimmen, dass sie keine queeren Themen auf den Lehrplan setzen. Vor allen Dingen kann die Schule aber dann auch bestimmen, welche Kinder auf die Schule kommen und welche nicht. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, okay, hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass dann keine Kinder von Migranten mit auf die Schule kommen? Und das hat er dann auch sehr offen, überraschenderweise sehr, sehr klar bestätigt. Also er sagt, das sind dann Kulturen, die da nicht zusammenpassen und da will er eben dagegen arbeiten.
Und aber wohnen denn zum Beispiel auch so viele Migranten in diesem kleinen Ort?
Das ist das Interessante, dass wir dort kaum, ich würde sagen, gar keinen Menschen mit Migrationsgeschichte irgendwie gesehen haben. Fohlendamm hat eine sehr, sehr niedrige Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund, 2%, glaube ich, ungefähr. Nebenan in Amsterdam sind es 37%. Also das ist dann tatsächlich eine ganz andere Welt. Und trotzdem hat sich das bei Menschen wie Jaap irgendwie so verfestigt irgendwie im Kopf. Und mein Eindruck war, dass das eher vielleicht so exemplarisch steht für viele Menschen, denen so der gesellschaftliche Wandel um sie herum zu weit geht und eben auch zu schnell geht. Und tatsächlich war bei der letzten Parlamentswahl auch Migration das größte, wichtigste Thema so im öffentlichen Diskurs und hat letztendlich dann eben auch dazu geführt, dass die PVV, also die Partei von Geert Wilders, dann die Wahl gewonnen hat.
Du hast ja gerade schon angesprochen, 37% haben Migrationshintergrund in Amsterdam. Also das ist natürlich eine ganz andere Welt, obwohl es ja nur 20 Minuten irgendwie voneinander entfernt ist. Und da hast du ja auch für deine Dokumentation dich umgeschaut. Wen hast du denn da zum Beispiel getroffen?
Ja, wir haben da eine junge Frau getroffen, Parisa heißt sie, so um die 30. Ihre Familie ist Anfang der 90er aus Afghanistan in die Niederlande gekommen, hat sich dann da niedergelassen und sie ist aufgewachsen im Stadtteil Südost. Das ist, kann man sich so vorstellen als so ein Plattenbauviertel. In den 80ern auch eher so für Kriminalität und als Brennpunkt bekannt. Mittlerweile haben die sehr viel so an Stadtentwicklungsmaßnahmen durchgeführt. Das ist mittlerweile besser geworden ist, aber trotzdem hat es natürlich immer noch so ein etwas negatives Image. Dennoch, sie sagt, das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl, hier will ich auch bleiben. Sie hat einen Job bei den Stadtwerken, ist da ehrenamtlich engagiert und sie hat uns ein bisschen mitgenommen in ihre Welt. Und man hat dann schon gemerkt, also auf der einen Seite fühlt sie sich und auch ihre Familie sich total integriert und sie sagen auch, das ist jetzt unser Heimatland. Aber gleichzeitig gibt es dann immer mal wieder auch so das Gefühl, naja, vielleicht doch nicht so richtig hundertprozentig dazu zu gehören und eben auch Ablehnung zu erfahren. Das hat sie mir auch mal erzählt.
Er war eine Periode, dass ich wel graag Hoofddoek wilde dragen und ich an het experimenteren war.
Also sie sagt, dass es mal eine Zeit gab, da hat sie Kopftuch getragen, weil sie damit ein bisschen experimentieren wollte. Und dann war sie aber gezwungen, dieses Kopftuch abzulegen, weil das in ihrer Berufsschule, wo sie war, gar nicht erlaubt war. Und so ähnliche Geschichten hat sie dann auch von ihren Freundinnen aus dem Freundeskreis gehört, dass sie zum Beispiel bei einem Bewerbungsverfahren nicht genommen wurden, weil sie ein Kopftuch auf hatten oder weil man irgendwie die Herkunft dort nicht haben wollte. Also so Alltagsrassismus, Diskriminierungserfahrungen. Tatsächlich hat Parisa, das war so mein Eindruck, trotzdem noch eine sehr, sehr positive Wahrnehmung von allem, vielleicht auch ein bisschen positiver als die Realität, war so mein Gefühl. Vielleicht auch so ein bisschen so als, weißt du, so als Selbstschutz heraus, ne? Also um sich vielleicht selbst die Welt ein bisschen schöner zu erklären. Ne? Also wir haben auch natürlich viel recherchiert im Vorfeld, haben auch mit anderen mit Menschen gesprochen, unter anderem aus der marokkanischen Community. Und da merkte man schon, da gibt es auch Menschen, die dieses nochmal schärfer formulieren. Ne? Mhm. Also die dann mit eine junge Frau noch erzählt aus ihrer Schulzeit, wo sie dann Sheep Hair genannt wurde, also Schafshaar, weil sie eben lockiges Haar hat. Und also insofern gibt es da schon, war so mein Eindruck, schon häufig so dieses Gefühl, dann doch nicht so hundertprozentig dazu zu gehören.
Wie merkt das denn Parisa auch und ihre Familie, also dass sich die Niederlande so verändert? Einmal war das jetzt ja mit dem Kopftuch, wo sie so experimentiert hat. Gibt es vielleicht noch andere Beispiele? Also sie hat ja vielleicht einen Job, aber vielleicht war es vielleicht auch gar nicht so leicht für sie, einen zu finden.
Also wenn man mit ihr redet, dann klingt das alles gar nicht so problematisch. Mhm. Und es war auch ein bisschen schwierig, bei ihr so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Deswegen haben uns da tatsächlich auch so die Gespräche aus der Recherche geholfen, da einen etwas besseren Blick zu bekommen. Und eine junge Frau, mit der ich gesprochen habe, hat mir erzählt, dass sich das Klima schon auch so in den letzten Monaten nochmal gedreht hat. Denn im vergangenen November, da gab es diese Ausschreitungen im Rahmen eines Fußballspiels in Amsterdam. Das war das Spiel Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv. Und da gab es dann relativ heftige Gewaltexzesse. Also man wusste am Ende nicht mehr ganz genau, wer hat irgendwie angefangen. Klar war aber, dass es Gewalt von beiden Seiten gab. Allerdings gab es regelrechte Hetzjagden auf die jüdischen Fans. Und auf Seiten der Ajax-Fans waren es eben überwiegend pro-palästinensische Menschen. Und das hat dann tatsächlich im Land nochmal eine Integrationsdebatte ausgelöst. Und der Ministerpräsident Srouf hat sich dann vor die Kameras gestellt und hat gesagt, wir haben hier in den Niederlanden ein Integrationsproblem. Und das haben natürlich viele, zum Beispiel aus der marokkanischen Community, die jetzt mit diesen Ausschreitungen überhaupt nichts zu tun haben, haben das natürlich sehr, sehr negativ aufgefasst und haben sich an dem Punkt dann, haben sie uns erzählt, dann schon quasi nicht mehr als Teil dieses Landes oder dieser Bevölkerung gefühlt.
Ja, vor allen Dingen, weil man dann natürlich ja auch alle eher in einen Topf schmeißt und das natürlich ja auch dann nochmal schwieriger ist. Jetzt hast du gerade nochmal die Regierung angesprochen. Vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen abholen, weil das vielleicht jetzt auch nicht jeder auf dem Schirm hat. Anfang Juni ist die niederländische Regierung ja zerbrochen. Warum und genau, wie ist jetzt so der Stand?
Genau, also die Regierung bestand aus vier Parteien, die zusammen eine Koalition gebildet haben und die stärkste oder größte Partei war eben die PVV oder die PVV von Geert Wilders, die ja angetreten ist zu dieser Wahl mit dem Zitat, das härteste Asylsystem aller Zeiten aufzubauen, und das haben sie versucht umzusetzen, das hat zum Teil geklappt, also sie haben zum Beispiel den Familiennachzug für Geflüchtete begrenzt, sie haben die Leistungen für Asylbewerber begrenzt. Aber sie waren am Ende noch ein ganzes Stück weit entfernt von dem, was sie eigentlich wollten, was sie ihren Wählern versprochen haben. Und Geert Wilders hat dann tatsächlich irgendwann diesen Koalitionsbruch dann vollzogen, ist mit seiner Partei ausgetreten aus der Koalition und jetzt eben die alte Koalition noch geschäftsführend im Amt. Es gibt Neuwahlen, die sind für Ende Oktober angesetzt. Und ich habe mir nochmal heute die aktuellen Umfragewerte angeschaut.
Und?
Tatsächlich, also die, das ist ja sehr, sehr volatil immer in den Niederlanden. Das ist ja wirklich ein schnelles Auf und Ab. Und die PVV von Geert Wilders war in ihren Spitzenzeiten so um die 30%. Ist runtergefallen auf nur noch 20%, also schon eine deutliche Veränderung. Und die drei Parteien der Mitte, die jetzt natürlich auch koalitionsfähig wären, die kommen jetzt so zusammen ungefähr so auf 45-46%. Also wäre heute Wahl, dann könnte die Regierung schon wieder ganz anders aussehen.
Vorhin eingangs haben wir auch schon gesprochen, die Niederlande sind auch irgendwie immer so ein Vorbild für uns, so liberal. Was können wir denn von denen auch lernen? Viele Sachen sind ja auch sehr fortschrittlich.
Das stimmt. Also ich glaube, dass die Niederländer immer so einen Hang hatten zu Innovation und zu Dingen irgendwie auch mal anders machen, mal so ein bisschen outside the box denken. Und das ist ja so ein bisschen das Klischee, dass man ihnen nachsagt, ne, so ein bisschen lässig und entspannt zu sein. Und mein Eindruck ist, dass das im Alltag sich auch wirklich niederschlägt, dass man schon ein bisschen unkomplizierter an die Dinge rangeht, vielleicht wirklich mal versucht, erstmal Dinge zu machen, nicht sofort Regeln aufstellt und versucht irgendwie alles mit Bürokratie vielleicht irgendwie so zu regeln. Das ist so das eine, was mein Eindruck ist. Und das andere ist, dass sie, glaube ich, Weltmeister sind in der Selbstvermarktung. Und das sieht man zum Beispiel auch in diesem kleinen Ferienort, den wir da besucht haben, Fohlendamm, wo wir einige Wochen waren. Die haben da wirklich quasi dieses alte Niederlande-Image kultiviert und das verkaufen sie dort. Ne? Also du hast da zum Beispiel, das ist so der Renner in diesem Ort, du hast da Fotoläden, wo du in einer alten Kulisse und in den Originaltrachten von früher Fotos von dir machen lassen kannst. Es gibt, glaube ich, bis zu 7 von diesen Fotoläden
in diesem kleinen Ort.
Und die sind alle sehr, sehr gut gebucht und wirklich im Minutentakt kommen dann Reisegruppen dadurch und machen dann in diesen alten Trachten Fotos. Viele kommen natürlich auch aus dem Ausland, aber die Mehrzahl sind tatsächlich Niederländer. Und auch mit denen haben wir gedreht und gesprochen und die gehen da halt total drin auf. Die sagen, das sind die Niederlande von früher, wie wir das mal irgendwie kannten von unseren Großeltern, Eltern und so weiter. Und das reizen die halt völlig aus. Das verkaufen die richtig mit vollen Händen.
Das erinnert aber doch an Freizeitpark wieder so ein bisschen, was du vorhin schon angesprochen hast. Migration ist das eine große Thema, aber natürlich gibt es ja auch mehr Themen, die Leute und Menschen umtreiben. Zum Beispiel herrscht Wohnungsmangel in den Niederlanden. 400.000 Niederländer finden keine Wohnung. Was heißt das denn für junge Leute zum Beispiel auch?
Das sind zum Teil wirklich krasse Konsequenzen. Wir haben auch mit 2 jungen Leuten gedreht, unter anderem mit Jack. Jack ist Mitte 20, kommt aus Fohlendamm ursprünglich, ist dann zum Studium nach Amsterdam und hat dann aber nach dem Studium dort keine Wohnung mehr gefunden, weil eben die Wohnungen auf dem freien Markt unbezahlbar sind für ihn. Und er hat mittlerweile einen Vollzeitjob. Er ist Teamleiter in einem Supermarkt, also er ist jetzt nicht irgendwie arbeitslos oder so. Und musste deswegen wieder zu Hause bei seinen Eltern einziehen. Das heißt, er ist zurück nach Hause gezogen. Er hat uns dann mitgenommen. Wir sind nach oben in sein Kinderzimmer gegangen. Und das kannst du dir halt vorstellen.
Ein
ganz, ganz enges Treppenhaus. Und dann das Kinderzimmer halt, ja, wie das von so einem 18-Jährigen vielleicht ist. Ne? Da steht ein kleines Bett, ein Schreibtisch und ein Schrank.
Ein paar Poster.
Ein paar Poster, noch irgendwie eine Playstation in der Ecke. Und das sind seine Lebensumstände. Und dann habe ich ihn auch gefragt, sag mal, wie ist das denn so, wenn du jemanden datest zum Beispiel, nimmst du die Person dann hier mit hin? Und dann sagt er, nee, wir gehen immer zu ihr, weil mir das hier viel zu wenig Privatsphäre ist, weil meine Eltern irgendwie eine Tür weiter schlafen. Und dann kriegst du schon so eine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet. Und dann hat er mir noch so ein Immobilienportal gezeigt im Netz. Er versucht halt eine Sozialwohnung zu bekommen, wie gesagt, weil die auf dem freien Markt gar nicht bezahlbar wären. Die kosten dann weit über 2000 Euro pro Monat. Und bei den Sozialwohnungen siehst du dann, auf welcher Listennummer du bist. Die gehen eben nach sozialen Kriterien. Und er hat mir dann so ein paar Anzeigen gezeigt. Und da war er dann auf Platz 500 von 550 oder so.
Puh.
Bei der einen.
Ja.
Und bei der anderen war er auf Platz 1000 von 1068. Also wo du sofort siehst,
das wird nix.
Die Chance ist zero. Und das ist halt schon wirklich hart für ihn. Und ich habe ihn dann einmal gefragt, weil wir haben vorhin über rechte Parteien gesprochen und viele rechte Politiker sagen ja, naja, die Migranten seien das Problem. Hätten wir Migranten nicht oder hätten wir weniger Migranten, hätten wir mehr Wohnraum. Und daraufhin hat er das gesagt.
No, that's not really how it works. There's a lot of intricate problems. We can't do without migrants to fill the work for the jobs that we don't want to do. Mm. It's been like that for hundreds of years in the Netherlands. And you can't just stop that right now. If you do that, the economy will collapse as well.
Also er sagt halt, dass er das gar nicht so sieht wie die rechten Politiker, sondern dass man tatsächlich die Migranten braucht, um sozusagen die Jobs im Arbeitsmarkt füllen zu können. Und dass das eben seit vielen, vielen Jahren so ist. Und dass tatsächlich ohne Zuwanderung der Arbeitsmarkt in den Niederlanden einfach zusammenbrechen würde. Das ist seine Haltung. Bezogen auf die Wohnungskrise muss man eben sagen, eine große Ursache besteht eben darin, dass schlichtweg zu wenig gebaut wird im Land.
Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die das ändern würden oder warum wird so wenig gebaut?
Also der tiefere Grund ist, dass die Niederlande zu viele klimaschädliche Emissionen haben. Und die Bauindustrie stößt eben sehr viele klimaschädliche Gase aus. Gleichzeitig haben die Niederlande aber ja eben auch eine sehr bedeutende Agrarindustrie, eine große Landwirtschaft, die auch nochmal sehr viel klimaschädliche Gase ausstoßen. Also durch die Viehhaltung natürlich, da geht Methan in die Atmosphäre, durch das ganze Düngen. Düngen hat dann einen hohen Nitratausstoß zum Beispiel. Das heißt, die Niederlande sind eigentlich immer schon so sehr hart an den Grenzwerten, teilweise auch drüber, und müssen sich also schlichtweg hart einschränken. Und deswegen müssen sie sich letztendlich eigentlich entscheiden. Also wollen sie jetzt mehr bauen oder wollen sie landwirtschaftliche Betriebe einschränken? Und das ist natürlich dann auch wieder mit hartem Widerstand verbunden.
Am Anfang der Folge haben wir ja schon Bauer Joos kennengelernt. Und du hast ja auch gerade gesagt, im Verhältnis stoßen die Niederlande verhältnismäßig viel Stickstoff aus. Was bedeutet das denn dann auch ganz konkret, vielleicht auch für den Bauern? Weil Anfang der Folge haben wir schon gehört, der war jetzt nicht richtig euphorisch.
Überhaupt nicht. Also Joos ist einer, der da, glaube ich, wirklich Existenzängste hat. Und das nehme ich ihm auch ab, obwohl er ein Bär von einem Mann irgendwie ist. Also Tatsache ist, dass man dieses Problem der Emissionen lange nicht hat sehen wollen oder nicht sehen konnte. Und das führt eben dazu, dass man jetzt sehr, sehr schnell und auch möglicherweise radikal handeln muss. Also zum einen hat die Regierung festgelegt, dass die Anzahl der Kühe pro Hektar reduziert werden muss. Und das betrifft dann eben Milchbauern wie Joos natürlich ganz direkt. Zeitweise war es auch so, dass Betriebsschließungen drohten. Das hat dann die Regierung wieder ein Stück weit zurückgenommen. Es schwebt aber immer noch so über allem, so als Horrorszenario. Und natürlich für einen Landwirt, der davon lebt und der irgendwie auch im Selbstverständnis mit vollem Herzen Landwirt ist, natürlich die reine Horrorvorstellung, wenn möglicherweise der Staat sagt, jetzt machen wir deinen Betrieb dicht.
Also das ist ja die eine Seite von Joos. Hast du vielleicht auch jemanden getroffen, der irgendwie doch ein Gewinner ist oder der das irgendwie doch nutzen konnte, der sich neu erfunden hat?
Wir haben so einen gefunden. Der Mann heißt Henry Willig und ist tatsächlich auch Milchbauer. Also erstmal Gemeinsamkeit mit Joos. Allerdings hat Henry, also hat diesen Hof und die Käserei von seinen Eltern übernommen und hat daraus in den letzten Jahrzehnten ein Imperium geformt. Also mittlerweile produzieren die mehrere tausend Stück Käse pro Tag. Die haben sogenannte Flagship-Stores in großen europäischen Städten. Hier in Köln auf der Hohen Straße ist ein Laden von denen.
Das sind die mit denen, die man überall so sieht, die wo der runde Käse in verschiedenen Farben drin ist?
Richtig, genau. Ah. Die sind gestylt wie ein Apple Store.
Ja, wirklich.
Genau. Und das heißt, die haben also sehr früh haben die gemerkt, wir müssen was verändern. Und aber auch nicht nur in Richtung Expansion, sondern auch in Richtung, wie begreifen wir uns eigentlich? Was ist unser Hauptgeschäft? Und Henry hat dann irgendwann angefangen, den Tourismus für sich zu entdecken. Und heutzutage kommst du auf seinen Hof und da stehen dann Busse aus aller Herren Länder, weil sich Touristen diesen Betrieb anschauen und weil dieser Betrieb auch dafür ausgerichtet ist. 140.000 Menschen kommen pro Jahr auf seinen Hof und gucken sich an, wie da die Kühe gemolken werden. Und natürlich irgendwie alles vollautomatisch, ne? Da kommt dann der Melkroboter und macht dann das Euter sauber und dann gehen diese Stutzen da dran und dann wird die Kuh automatisch gemolken und dann hat er sogar mit dem Hersteller gesprochen, dass die ihm in diesen Automaten noch so ein Fenster aus Plexiglas reinbauen, dass die Touristen da auch da reingucken können, dass du siehst, wo die Milch irgendwie langfließt. Und das ist halt immer größer und größer geworden. Mittlerweile, sagt er, machen die 40% ihres Umsatzes dann über den Tourismus, haben dann noch ihre Läden. Und insofern hat er sich sozusagen einen komplett neuen Geschäftszweig irgendwie aufgebaut. Ne? Und der hat selbst nur 200 Kühe, den Rest kauft er dann irgendwie zu an Milch. Und deswegen ist er also ziemlich entspannt, auch was diese Stickstoffproblematik angeht.
I believe that we have to go back in number of cows, in the manure. Everybody gets opportunities, but not everybody takes them.
Also er sagt, ne, man muss die Anzahl der Kühe reduzieren, auch weniger Kuhmist sozusagen dann damit produzieren. Und dann sagt er, jeder bekommt seine Chance, aber nicht jeder ergreift sie. ist natürlich jetzt für ihn sehr einfach zu sagen, weil er, okay, er hat sie halt ergriffen. Ne, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hatte die richtige Idee. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass sein Modell natürlich jetzt nicht die Blaupause sein kann für Bauern wie Joos oder eben für andere. Also er hat für sich ein funktionierendes Modell gefunden, aber das ehrlicherweise wird den anderen nicht viel helfen.
Er hat es jetzt ja auch geschafft, für sich das so zu nutzen. Ein großer Hof bedeutet ja natürlich auch, dass er viele Arbeitskräfte hat. Und die kommen ja wahrscheinlich auch aus dem Ausland, würde ich jetzt mal tippen, oder?
Genau, das hat er auch ganz klar gesagt. Also ohne Fachkräfte aus dem Ausland würde das bei ihm so nicht funktionieren.
I think about 25%, maybe 30% of our employees are coming from abroad. You see it in much Western countries, when the population get older, you need young people to do work.
Ja, also er analysiert da ein sehr ähnliches Problem, wie wir in Deutschland haben. Aber für ihn ist da eben der Weg klar. Also für ihn, sagt er, gehört Weltoffenheit dann tatsächlich zum Geschäftsmodell.
Du warst ja jetzt auch viel in den Niederlanden unterwegs, hast ja viele Leute auch kennengelernt. Deine Dokumentation heißt ja auch Niederlande ungefiltert. Wer seid ihr wirklich? Hast du denn da eine Antwort gefunden, wer die Niederländer wirklich sind?
Das ist eine schwierige Frage. Also vielleicht bin ich der Antwort ein bisschen näher gekommen. Also wenn wir nochmal so zwei Schritte zurücktreten, dann ist ja das, was wir aus Deutschland immer beobachten, diese typische niederländische Toleranz. Und ich glaube, dass dieses Prinzip darauf basiert, dass diese Niederlande immer ein bisschen zu klein waren, um so einen ganz klaren Mainstream zu entwickeln. Das heißt, du hattest eigentlich immer schon in all den Jahrzehnten ein Nebeneinander von sehr, sehr unterschiedlichen Gruppierungen. Sehr linke, sehr rechte, ultrakonservative Christen, queere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, und die haben alle sehr, sehr friedlich nebeneinander hergelebt. Und mein Eindruck ist, und der ist auch durch den Film nochmal bestätigt worden, dass aber der Frust in diesen einzelnen Gruppen immer, immer weiter ansteigt und auch die Sorge, also Sorge zum Beispiel, abgehängt zu werden. Und dann sind wir bei so Menschen wie Jaap, die auch sagen, dieser Wandel um uns herum oder um mich herum, der geht mir viel zu schnell und der geht mir auch zu weit. Und solche Menschen fühlen sich dann eben fremd im eigenen Land. Und wenn man sich fremd fühlt, dann ist es sehr einfach, die Schuld irgendwie anderen Menschen in die Schuhe zu schieben. Und insofern weiß ich halt nicht, ob das wirklich noch lange Zeit so gut gehen kann, dieses Nebeneinander und wir tolerieren uns alle. Mein Eindruck ist, das bekommt langsam so ein bisschen Risse. Das ist so das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere, dass, glaube ich, viele Menschen im Land auf so einer Art Identitätssuche sind und sich fragen, wer sind wir eigentlich heute im Jahr 2025 und wie viel Fortschritt, wie viel progressiven Fortschritt wollen wir haben und wie viel Traditionen wollen wir haben? Und also mein Eindruck ist, dass sie vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, wer sie eigentlich wirklich sind.
Danke, Tobias, dass du bei mir warst. Wann können wir die Doku anschauen?
In der ARD Mediathek jederzeit und am Sonntag, 24. August um 18.30 Uhr im Ersten.
Danke dir.
Sehr gerne.
So, das war's für diese Woche. Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen da, empfehlt uns weiter euren Freunden, damit die uns eben auch auffinden können. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar die Kollegen von Sport Insight haben eine spannende Geschichte aufgedeckt. Und zwar geht's da zurück in den Sommer 2019 nach Katar. Da gehen nämlich viele Gastarbeiter auf die Straße. Und Abdullah Ibahis ist Medienmanager beim Organisationskomitee der Fußball-Weltmeisterschaft. Und er glaubt eben daran, die WM könnte was in seinem Land verändern. Aber es kommt ganz anders. Die Geschichte von Abdullah Ibahis findet ihr in der Sport Insight Folge und die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, schreibt uns gerne. Das könnt ihr in die Kommentare machen bei Facebook, Instagram oder YouTube oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwochnachmittag, der 20. August.